Am letzten Sonntag zu Ostern ist uns vor Augen gestellt worden, wie schön und befreiend es ist, sagen zu können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es nicht im Sinne eines Wissens um eine Realität, die mich persönlich nicht berührt, sondern ich weiß es im Sinne eines Wissens um eine Realität, die mein Leben bestimmt. Ich weiß, dass auch in notvollen Situationen ein Retter da ist, ein Erlöser, der lebt. Und ich weiß, dass dieser Erlöser auch mein Erlöser ist. Ich weiß, so wurde es betont am letzten Sonntag, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir wissen nicht, woher Hiob diese Sicherheit genommen hat. Wir wissen aber, dass es auch heute noch Menschen gibt, die diese Gewissheit, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, erfahren und klar sehen, trotz aller Dinge, die dagegen sprechen. Es ist ein Geschenk, wenn uns Gott solches Erleben, solchen Glauben schenkt. Aber wir können nicht erwarten, dass wir mit solchen Erleben, mit solcher unserer Überzeugung andere überzeugen. Und wir müssen auch feststellen und erleben es, dass diese Sicherheit, dieses befreiende, freudige Wissen, ich weiß, dass mein Erleber lebt, uns nicht ständig zur Verfügung steht. Wir wissen, ich weiß um Stunden, um Zeiten, in denen das für mich eben keine befreiende Gewissheit ist. In diesen Zeiten halte ich daran fest, wie an einer Wahrheit, ohne dass sie mich ergreift. Ich halte sie fest als ein Lehrsatz, als ein Dogma, und ich will sie auch festhalten. Und dann bete ich, Gott, halte du mich fest. Gott, erhalte du mir den Glauben. Herr, mache du mir klar, dass du wirklich da bist und lebst. Vor etwa 14 Tagen lief im Fernsehen eine Gesprächsrunde über Fragen des Glaubens, über Ethik und Religion. An diesem Gespräch nahmen Christen teil. An diesem Gespräch nahm auch ein katholischer Theologe teil, dem die Lehrerlaubnis von seiner katholischen Kirche entzogen worden ist, weil er Aussagen leugnet, die die katholische Kirche und auch wir hier für grundlegend für unseren Glauben halten. Trotzdem sah er sich als ein Jünger Jesu, dem es in erster Linie oder wesentlich nur um die Botschaft der Liebe geht, die Jesus Christus uns gebracht hat. In dieser Runde war auch ein ganz bewusster Atheist vertreten. Er war nicht aus Leichtfertigkeit zu der Auffassung gekommen, es sei kein Gott, sondern es waren Argumente, die er aufführte. Einmal, und das erleben wir und hören wir auch immer wieder, war es dieses Elend so vieler unschuldiger Menschen in unserer Zeit. Aber es war auch die Aufforderung Gottes im Alten Testament an sein Volk, andere Völker auszurotten. Die Aufforderung zu dem, was wir heute als Genozid bezeichnen würden. Und er führte auch an, dass es für ihn unvorstellbar sei, dass ein Gott seinem Sohn, der ihn so herzlich bittet, wenn es möglich ist, dann erspare mir den Tod am Kreuz, nicht hört, sondern am Kreuz sterben lässt. Es sind schwerwiegende Argumente, die gegen unseren Glauben an Gott sprechen. Und in dem Gespräch wurde viel darüber gesprochen. Es wurden Ereignisse der Geschichte angeführt, sowohl solche, wo die Kirche sehr schuldig geworden ist, wie zum Beispiel die Kreuzzüge, aber eben auch Dinge, in denen die Kirche, in denen die Botschaft von Jesus Christus zum Segen geworden ist. Aufgrund der geschichtlichen Ereignisse und ihrer persönlichen Erfahrungen argumentierten die einen für Gott und die anderen gegen Gott. Alle bemühten sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit oder ohne Gott und der geschichtlichen Ereignisse die Wahrheit herauszufinden über das Nichtsein oder das Sein Gottes und über das Wesen Gottes. Und man fragt sich, ist eine solche Diskussion, sind solche Überlegungen überhaupt ein gangbarer Weg, um die Wahrheit über Gott und über sein Wesen herauszufinden. Ob Gott ist oder ob er nicht ist, das hängt nicht von unseren Vorstellungsvermögen und nicht von unserer Argumentation ab. Und wenn Gott unser Schöpfer ist, dann ist es auch nicht in unserer Hand zu entscheiden, ob er sich dann auch heute noch für uns interessieren muss oder ob ihm das Schicksal der Menschen gleichgültig ist. Ja, selbst wenn sich Gott über das Elend der Menschen amüsieren würde, könnten wir es nicht ändern. Und wir können die Frage nicht klären durch unsere Überlegungen. Und seien sie noch so logisch und einleuchtend. Wir können letztlich nur das wissen, was Gott uns über sich mitteilt. Und in der Bibel lesen wir, Gott hat durch die Propheten gesprochen. Und er hat am Ende der Tage zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Das, was wir von Gott erfahren, das dürfen wir als verbindlich über ihn ansehen. Er stellt sich vor als der, ich bin, der ich bin. Und auch darin wird deutlich, dass Gott nicht so ist oder gar so zu sein hat, wie wir uns das vorstellen, sondern er ist, wie er ist. Aber wie er ist, hat er zu uns gesagt, in seinem Sohn. Ich musste bei dieser Übertragung an die Worte eines Mathematikprofessors in Leipzig denken. Der hat vor 50 Jahren, als man von dem Sozialismus noch etwas erwarten konnte und erwartet hat, gesagt, er sieht für die Menschheit nur zwei Möglichkeiten der Zukunft. Entweder Sozialismus oder Christentum, dann aber das Christentum mit dem leeren Grab. An der Frage, ob Jesus Christus auferstanden ist, entscheidet sich die Wahrheit über Gott und über deine Botschaft. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann mag die christliche Botschaft eine gute Lehre sein, aber sie hat kein Fundament. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir, so sagt der Apostel Paulus, die elendesten Menschen in dieser Welt. Und den Zusammenhang, in dem er das sagt, möchte ich jetzt lesen aus 1. Korinther 15. Dort heißt es, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Wenn wir in Adam alle sterben, so werden wir auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Ich hatte vorhin so viele Dinge aufgeführt, die Menschen zum Zweifel an Gott führen. Dinge, die auch uns zur Anfechtung werden und Anfechtung sind. Aber wir wissen, nun aber ist Jesus auferstanden. Wenn aber Jesus auferstanden ist, wenn es tatsächlich passiert ist, was aller menschlichen Erfahrung und allen Naturgesetzen widerspricht, dann werden eigentlich all die Fragen, die wir vorhin gestellt haben, zweitrangig. Denn wenn Jesus Christus auf diese Weise bestätigt worden ist in der Auferweckung aus den Toten, dann dürfen wir darauf bauen, dass das, was er uns gesagt hat, ja, dass er selbst die Wahrheit ist, auf die wir unser Leben bauen dürfen. Wir erwarten damit allerdings auch von dem modernen Menschen heute, dass er ein von verschiedenen Seiten bezeugtes Ereignis nicht einfach beiseite legt, nicht einfach ungeschehen sein lässt, weil es für ihn unerklärlich ist, weil es nicht unseren Erfahrungen und unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Das Primäre auch in der Wissenschaft sind die Ereignisse. Und es geht darum, die Ereignisse zu erklären und nicht Ereignisse zu leugnen, die wir nicht erklären können. Aber es ist ja eigentlich gar nicht anders zu erwarten, als dass es durch ein Ereignis belegt wird, was Gott uns sagt, durch ein Ereignis, was wir eben nicht erklären können. Je deutlicher uns wird, wie unmöglich es eigentlich ist, dass einer aus den Toten auferweckt wird, je deutlicher uns wird, dass das allen Erfahrungen, allen Erkenntnissen der Wissenschaft widerspricht, umso klarer wird auch, dass dann, wenn es eingetreten ist, dieses Ereignis, ein ganz schlagender Beweis dafür ist, dass wir uns auf Jesus Christus und auf sein Wort verlassen dürfen. Deswegen ist die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi die zentrale Botschaft unseres Glaubens. Damit heben wir nicht auf, dass wir den gekreuzigten Christus predigen, den Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Aber durch die Auferstehung wird belegt, was der Sinn, was der Inhalt dieses Sterbens am Kreuz für uns ist, was das bedeutet. Wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann ist es so, dass der Vater den Sohn auch lieb hatte und vielleicht besonders lieb hatte, als er am Kreuz für die Menschheit starb. Dann gilt das, auch wenn es für viele Menschen nicht vorstellbar ist. Es ist wieder so, die Tatsachen werden nicht dadurch wahr oder unwahr, ob wir sie uns vorstellen können, sondern wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann dürfen wir aufgrund dieser Realität auch alles andere ganz getrost zur Grundlage unseres Lebens machen. Nun aber ist Christus auferstanden. Gott hat ihn auferweckt. Und damit dürfen wir darauf bauen, dass durch seinen Tod auch unsere schweren Schulden, auch unsere schweren Sünden, mit denen wir nicht zurechtkommen, durch Jesus Christus am Kreuz getragen sind. Wir dürfen froh sein und dankbar sein. Und noch eins wird uns hier in den Versen deutlich, was unmittelbar mit der Realität seiner Auferstehung zusammenhängt. Wir alle sind Menschen. Wir alle sind des Adam und mit Adam, von Anfang an gehört auch der Tod zu unserem Leben. Aber in Jesus Christus ist ein neues Sein geschaffen. In Jesus Christus ist Leben, ist Auferstehung. Und deswegen werden auch wir auferstehen. Nicht, weil es eine logische Folge wäre, wenn Jesus Christus auferstanden ist, dass deswegen auch wir auferstehen müssen. Aber er hat gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und er hat gesagt, Vater, ich will, dass die, die zu mir gehören, auch dort sind, wo ich bin. Und er hat das gesagt und er das versprochen hat, der ist vom Toten auferweckt worden. Der ist in dieser unwiderlegbaren Weise von Gott bestätigt worden. Und deswegen dürfen wir festhalten an der Auferstehung. Und noch ein weiteres wird deutlich in diesen Versen. Er ist aufgefahren zum Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Jesus Christus hat zu seinen Lebzeiten kein Hehl daraus gemacht, sondern ist ganz klar bezeugt, dass er Jesus Christus gemeint war, als David davon sprach, Gott sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Jesus ist dieser Herr, der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und auch hier gilt wieder, Jesus ist auferstanden. Und eine bessere Bestätigung für das, was er gesagt hat und für das, was er angekündigt hat, kann es nicht geben. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wir dürfen auch wissen, dass er sich für uns verwendet. Er führt sich dort nicht auf als der Sieger, sondern er führt sich dort auf als der, der sich für uns einsetzt, als der, der zu Gott sagt, ja, für dessen Zweifel, für dessen Unvollkommenheit, für dessen Ungeduld, für dessen fehlende Zuversicht bin ich am Kreuz gestorben. Und das ist Realität. Bis es so weit ist, dass Gott unserem Herrn Jesus Christus alles unterworfen hat. Und dann heißt es von diesem Jesus Christus, dass er auch dann sich selbst mit all dem, was ihm unterworfen ist, Gott unterstellt und dann wird Gott alles in allem sein. Das ist die große Botschaft, die wir weiter sagen dürfen. Das sind die Realitäten, über die wir uns freuen dürfen und die unser Leben bestimmen dürfen. Und wir dürfen daran festhalten, nicht weil es sich irgendjemand ausgedacht hat, weil die Argumente überzeugend sind, die von Menschen gebracht werden, sondern weil Jesus Christus auferstanden ist. Nun aber ist Christus auferstanden und wir dürfen die Botschaft annehmen. Wir dürfen unser Leben darauf bauen und wir dürfen diese Botschaft, und das tun wir letzten Endes auch hier in unseren Gottesdiensten, weitersagen, dass möglichst viele in den Genuss, in die Freude dieses Wissens kommen. Amen.